Deutschlandfunk, Kultur heute.
Museen erzählen also nicht nur Geschichten, sie besitzen auch welche, sind Teil von ihnen. Und es ist also nicht zwangsläufig ein Beleg für egozentrische Nabelschau, wenn sich Museen mit der eigenen Entwicklung auseinandersetzen. Gerade in Deutschland stellt sich ja immer wieder die Frage, wie sich die historischen Brüche eingeschrieben haben in die Arbeit von Institutionen, von Kulturinstitutionen in unserem Fall. In Weimar, wo viel Kultur zu Hause ist, da geht heute eine Tagung zu Ende, die sich Kultur- und Forschungsinstitutionen zur DDR-Zeit gewidmet hat. Und in einem Podium gestern Abend wurde über die Nachwirkungen diskutiert. Der Titel: Unsichtbares Innenleben, unsichtbare Geschichte. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, berichtet.
Wer das Wohnhaus Johann Wolfgang von Goethes am Weimarer Frauenplan betritt, wähnt sich in authentischen Räumen. Denn zumindest die Wohn- und Arbeitszimmer des dichtenden Ministers hat nie wieder jemand bewohnt. Aber was sieht der Besucher wirklich, wenn er das Haus betritt? Die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Ulrike Lorenz, räumt ein:
Im Moment haben wir im Goethe-Nationalmuseum tatsächlich eine Situation vor den Augen aller Welt sichtbar, wie die DDR mit dieser Dichtergedenkstätte umgegangen ist und wie sie überformt hat.
Nicht immer ist Geschichte so sichtbar. Gerade in Institutionen muss man schon genauer hinschauen. Das Podium Unsichtbares Innenleben, unsichtbare Geschichte versuchte in Weimar zumindest erste Schlaglichter zu werfen. Auf Kulturinstitutionen, die den Epochenwechsel 1989 miterlebt haben. Schnell wurde klar, wie unterschiedlich der verlief. Das Hygienemuseum in Dresden, in der DDR eher Volksbildungsstätte mit großen Werkstätten, denn Museum, entließ nach der Wiedervereinigung 3/4 seiner Mitarbeiter. Einige wegen politischer Belastung, die meisten, weil sie als Handwerker nicht mehr gebraucht wurden, erklärte Iris Edenheiser, die Direktorin des Hauses. Auf die Vergangenheit des Hygienemuseums schaue man aber heute wieder mit wachsendem Interesse und vielen Fragen.
Das 20. Jahrhundert ist ja sehr reich an Perioden, denen man sich unter dieser Perspektive oder dieser Frage, was fehlt, was ist nicht gesammelt worden, wer wird nicht gehört, anschauen muss. Angefangen beim kolonialen Erbe, natürlich NS-Zeit, die DDR-Zeit und die 90er Jahre als Transformationsjahre würde ich da auf jeden Fall mit dazu zählen.
Auch ihr Forschungsinteresse richte sich zunehmend nicht nur auf Objekte und Leerstellen.
Natürlich geht es gerade in der Ausstellung, die wir zum Hygienemuseum in der DDR machen, ganz explizit um Wissensproduktion, um das, was geleistet wurde, um das, was international anerkannt wurde, um ZeitzeugInnenberichte, die aus ihrem Arbeitsalltag erzählen und die sicherlich auch Nischen erzählen, aber die eben auch von der Bedeutung von Arbeit für die eigene Identität berichten, die von Stolz berichten und die dann natürlich auch davon erzählen, was es heißt, die Arbeit zu verlieren und eben diese feste Säule von Identität in der DDR so geschliffen zu bekommen.
Ganz anders ist es in der Klassikstiftung Weimar. Ihre Vorgängerinstitutionen haben nach der Wiedervereinigung nur wenige als belastend geltende Führungspersonen entlassen. Was aber Jahre später Probleme aufwarf, so Ulrike Lorenz von der Klassikstiftung.
Nämlich verfestigte Teams, die DDR-Erfahrung unmittelbar reintransferiert hat in eine Umbruchsgesellschaft. Und dadurch konnte eben der Eindruck für eine Evaluierungskommission Anfang der 2000er Jahre entstehen, der sogenannten Strukturkommission, dass die damalige Stiftung Weimarer Klassik- und Kunstsammlungen ein erhebliches Personalproblem hat, nämlich verfestigte und überalterte Personalstämme, die letztlich aus der DDR stammten.
Und damit auch unbeweglich blieben. Anna Kaminski, die Direktorin der Bundesstiftung Aufarbeitung SED-Diktatur, stellte mit Blick auf die bislang 1.500 von ihrer Stiftung geförderten Projekte fest:
In den ersten Jahren standen ganz stark Forschungen zu Strukturfragen. Wie hat diese Diktatur funktioniert? Welche Institutionen gab es? Aber es kam auch ganz schnell das Thema auf Eigensinn. Und für mich stehen die Kulturinstitutionen auch für die Möglichkeit der Nische und die Möglichkeit, diesen Eigensinn viel stärker auszuleben, weil auch die SED-Führung natürlich nach den harten 50er Jahren eingesehen hat, die Künstler brauchen mehr Freiraum, die können wir nicht so komplett gängeln.
Kaminski konnte die Freiräume auch am eigenen Beispiel belegen. In ihrer Jugend hatte sie sich mit den Klatschgeschichten des Weimarer Musenhofes beschäftigt. Goethe, Frau von Stein, Schiller und die Schwestern von Lengefeld gaben schließlich einiges her. Und Kaminski selbiges im Schloss Kochberg zum Besten.
Und dann war ich 16, habe ich angefangen, diese ganzen Klatschgeschichten zu erzählen. Was ich nicht wusste, war, dass immer einen Raum hinter uns durch Zufall Herr Förster, der damalige Direktor von Kochberg, hinterherkam. Und am Ende meiner Führung kam der auf mich zu und sagt, naja, ich habe jetzt hier zugehört, was Sie da so erzählt haben. Und dann dachte ich, oh je. Und dann sagte er, wollen Sie hier Führungen machen? Ich habe dann Führungen auch gemacht in dieser Art. Und die Kritik kam meistens von westdeutschen Germanisten, die der Meinung waren, ich war sozusagen die Bunte der Goethezeit, ne? Für mich war es die Stiftung Weimarer Klassik, die so etwas zugelassen hat. Kann ich mich jetzt so und so viele Jahre später noch mal herzlich bedanken, dass es die Offenheit gab.
Persönliche Erinnerungen beim Podium, unsichtbares Innenleben, unsichtbare Geschichten in Weimar, Henry Bernhard berichtete.